Es gibt Menschen, die wirken, als wären sie ständig auf der Flucht, nicht vor jemandem, sondern vor sich selbst. Und da kenne ich mich echt aus, weil früher war ich ganz, ganz, ganz genauso. Ständig was zu tun, immer am Rumkruscheln. Und wenn ich mich dann mal auf die Couch vors Fernsehen setzen wollte, habe ich es fast nicht ausgehalten. Und genau so ist auch Sven, ein Versicherungsmakler, den ich in dieser Folge begleite. Auch er ist von einer wahnsinnigen inneren Unruhe getrieben und deswegen ist für ihn die Weihnachtszeit, wenn alles still und ruhig wird, die schlimmste Zeit des Jahres. Wir entdecken gemeinsam, warum hinter ständiger Unruhe oft ein vererbtes Trauma steckt und wie du mit der Klopftechnik EFT lernen kannst, diese innere Unruhe zu lindern. Denn Loslassen ist eben selten ein mentaler Akt, dafür oft ein emotionaler und sehr, sehr oft auch ein systemischer. Aber zunächst einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wildcast, deinem Coaching-Podcast für persönliches Wachstum, beruflichen Erfolg und innere Klarheit. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich bin deine Gastgeberin Susanne Lapp, Gründerin von Wildwechsel, dem NLP-Institut für Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Lehrtrainerin, systemischer Coach, Familienaufstellerin und Autorin. Als eine der wenigen Coaches mit über 500 Coachingstunden im Jahr nehme ich dich in diesem Podcast regelmäßig mit in meine Coaching-Praxis. Ich teile mit dir echte Anliegen meiner Klientinnen und Klienten und wie sie es gemeinsam mit mir geschafft haben, ihre Themen zu überwinden und gute Lösungen zu finden. Ziel ist es, dass du dabei auch immer etwas für dich und dein Leben mitnehmen kannst. Und wenn du bereits selbst coachst, möchte ich dich mit diesem Podcast darin unterstützen, deine Coachingbox gezielt zu erweitern. Und bevor wir loslegen, wenn dir der Wildcast gefällt und du ihn als wertvoll erlebst, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn du ihn mit 5 Sternen bewertest. Natürlich freue ich mich auch über deine Kommentare. Das hilft dem Algorithmus wirklich sehr, noch mehr Menschen mit diesen Impulsen zu erreichen. Ich freue mich wirklich, wenn du dir diesen Augenblick Zeit nimmst. Zurück zu Sven. Sven kommt sichtbar angespannt ins Coaching. Er sagt, für mich ist Weihnachten die schlimmste Zeit im Jahr. Wenn alles runterfährt, wenn keine Termine sind, dann weiß ich nicht, wohin mit mir. Seine Stimme ist unruhig, sein Körper vibriert. Er erzählt, dass er als Versicherungsmakler ständig in Bewegung ist. Kundentermine, Sport, Mails, Projekte. Ruhe fühlt sich für ihn nicht an wie Erholung, sondern wie eine Bedrohung. Ich frage, was glaubst du, was passieren würde, wenn du einfach mal nichts tust? Er antwortet, wie aus der Pistole geschossen, dann fühle ich mich jedes Mal, als würde ich gleich explodieren. Ich bitte Sven, einmal in sich hineinzuspüren, wo in seinem Körper er diese Unruhe am allermega-oberdollsten wahrnimmt. Er legt sofort die Hand auf seine Brust. Hier, mitten in der Brust. Ich bitte ihn, die Ausdehnung zu beschreiben. Er überlegt kurz, dann sagt er, ja, schon groß, so etwa wie ein Handball. Ich frage nach der Temperatur. Kochend heiß, antwortet er, wie eine explodierende Kanonenkugel. Ich hake nach. Und in welche Richtung bewegt sich diese Kugel, diese Energie? Von innen nach außen oder von außen nach innen? Auch da zögert er keine Sekunde. Von innen nach außen, immer raus, immer Druck. Ich lasse einen Moment der Stille entstehen. Dann frage ich ihn, wenn du dir vorstellst, dass niemand mit so einer Kanonenkugel in der Brust geboren wird, wann glaubst du, ist sie das allererste Mal in deinem Körper entstanden? Er schaut kurz zur Seite, dann zurück zu mir. Mit 4, sagt er, ganz klar, ganz sicher. Ich bitte ihn, sein Unbewusstes die Situation hochschicken zu lassen, in der diese Energie zum allerersten Mal in ihm entstanden oder in ihn reingekommen ist. Und nach kurzem Überlegen ist er da, der Moment. Ich saß auf dem Wohnzimmerteppich, erzählt er, mit meinen Matchbox-Autos, ganz versunken ins Spiel. Da kam mein Vater rein, völlig außer sich und brüllte mich an, ob ich denn nichts Besseres zu tun hätte, als zu spielen. Ich sollte ihm beim Autowaschen helfen. Sven schluckt. 10 Minuten später stand ich da mit meinem großen Schwamm. 4 Jahre alt, völlig überfordert vor diesem Auto. Ich wusste überhaupt nie, was ich tun sollte und er hat mich nur weiter angeschrien. Dann erzählt er, dass es von da an immer so war. Wenn er mal ruhig wurde, wenn er spielte oder las, bestand die Gefahr, dass sein Vater auftauchte und ihm eine Aufgabe zuteilte. Rasenmähen, Altpapier rausbringen, Auto waschen, später dann Garten umgraben, Laub rächen, Fahrrad putzen. Ich habe irgendwann gemerkt, sagt er, bevor er mir was aufbrummt, was ich blöd finde, suche ich mir lieber selber was zu tun. Dann habe ich es wenigstens unter Kontrolle. Ich lasse die Worte wirken. Was einst ein kindlicher Schutz war, sich selbst Aufgaben zu geben, bevor sie von außen kommen, wurde zu einem erwachsenen Lebensmuster. Daueraktivität als Sicherheit. Stillstand war damals gefährlich. Und genau deshalb fühlt sich Ruhe für Sven heute noch bedrohlich an. Diese Kopplung blieb offensichtlich bestehen. Selbst jetzt, als der Vater längst nicht mehr mit Sven zusammenwohnt. Darum geht es eben in der Arbeit, in meiner Coaching-Arbeit mit den Klienten, oft gar nicht darum, einfach zu entspannen, sondern dem Körper beizubringen, dass Stille, dass Ruhe heute nichts Bedrohliches mehr hat. Dass Ruhe nicht mehr Strafe nach sich zieht, sondern Erholung ermöglicht. Ich erkläre Sven, dass es verschiedene Wege gibt, mit so einer starken inneren Unruhe zu arbeiten. Wir können ressourcenorientiert vorgehen, also zum Beispiel einen Entspannungsanker setzen, damit er schneller in ruhige Zustände findet. Oder symptomorientiert, indem wir direkt an der Unruhe arbeiten, ohne tiefer in ihre Geschichte einzutauchen. Und natürlich gäbe es auch die Möglichkeit, ursächlich aufdeckend zu arbeiten, also systemisch zu schauen, was hinter dieser Energie steht. Sven denkt kurz nach und sagt dann, ich hätte gern etwas, das ich immer dabei habe, etwas, das ich nutzen kann, wenn die Unruhe mich wieder überrollt. Er will im Moment gar nicht tiefer in das Familiensystem eintauchen, sondern sucht ein Werkzeug für den Alltag. Ich schlage ihm vor, dass wir mit der Klopftechnik EFT arbeiten. EFT steht für Emotional Freedom Technique. Diese Methode im Besonderen und die Klopftechniken im Allgemeinen haben in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen, weil sie sich in zahlreichen klinischen Studien als eine der wirksamsten Techniken zur Regulation von Stress und innerer Anspannung gezeigt haben. Wenn dich da Quellen interessieren, die findest du auf dem zugehörigen Blogartikel, den ich dir wie immer in den Shownotes verlinke. Und wenn du dir schon die Shownotes anschaust, dann nimm dir doch noch einen Moment und gib dem Podcast deine Sterne, wenn du ihn als hilfreich erlebst. Zurück zu Sven. Innere Ruhe, so wie Sven sie beschreibt, ist letztlich auch eine Form von Angstreaktion. Und genau dort wirkt EFT nachweislich besser als viele klassische Verfahren. Teilweise sogar besser als die Kombination aus Medikamenten und Gesprächstherapie. Ich setze EFT auch im Coaching sehr gerne ein. Nicht, weil hier jemand krank wäre, sondern weil die Technik hilft, das Nervensystem schnell und sanft zu beruhigen. Sie wirkt unmittelbar, ist leicht zu erlernen und stärkt vor allem das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich sage also zu Sven, EFT ist etwas, das du überall anwenden kannst. Im Stau, im Meeting, wenn du nachwacht wirst oder dir einfach eine kurze Pause nimmst. Du brauchst nur dich selbst und ein paar Minuten Zeit. Bevor wir mit dem Klopfen selbst beginnen, erkläre ich Sven ein bisschen Hintergrundwissen zu EFT. Ich erzähle ihm, dass die Methode auf dem Wissen über die sogenannten Meridiane beruht. Energiebahnen, die schon vor über 5000 Jahren in China beschrieben wurden. Damals entdeckten Heilkundige, dass der Mensch nicht nur aus Muskeln, Knochen und Organen besteht, sondern auch aus einem Energiesystem, durch das Lebensenergie, das sogenannte Qi, fließt. Ob diese Meridiane tatsächlich messbar existieren, ist bis heute Gegenstand wissenschaftlicher Diskussion. Aber auch die Akupunktur, die weltweit in Kliniken und Arztpraxen eingesetzt wird, basiert auf dieser Lehre. Eine mögliche Erklärung für ihre Entstehung ist, dass Ärzte im alten China während vieler Kriege beobachteten, wie Verletzungen an bestimmten Körperstellen ganz andere Symptome an anderen Bereichen des Körpers auslösten oder plötzlich heilten. Ein Speer in der Schulter und der Patient bekam Atemnot. Ein zerbrochenes Knie. Und plötzlich gab es Schwierigkeiten mit der Verdauung. Ein anderer wurde an derselben Stelle verletzt und seine chronischen Hustenbeschwerden verschwanden. So entstand nach und nach die Vermutung, dass bestimmte Punkte mit bestimmten Organen in Verbindung stehen. Man begann, diese Punkte aufzuzeichnen, die Verbindungslinien dazwischen zu benennen und so entstand die Meridianlehre. Sven hört aufmerksam zu, seufzt dann und sagt, oh je, so was ist los? Ich kenne so eine Karte. Hängt bei meinem Arzt auch im Behandlungszimmer. Da gibt's ja tausende Punkte. Wie soll ich mir das alles merken? Ich lache, keine Sorge. Beim EFT brauchst du keine Anatomieprüfung zu bestehen. Es wurden empirisch 14 Punkte identifiziert, die für die meisten emotionalen Zustände relevant sind. Ich erkläre ihm, dass es grundsätzlich 12 Hauptmeridiane gibt, etwa den Lungen-, Herz- oder Lebermeridian, und dass dazu 2 übergeordnete Bahnen kommen, das Gouverneurs- und das Zentralgefäß, die wie Energiespeicher an der Vorder- und Rückseite des Körpers verlaufen. Im EFT konzentrieren wir uns auf je einen zentralen Punkt pro Meridian, sage ich. Insgesamt also 14 Punkte. Die meisten meiner Klientinnen können die nach wenigen Tagen quasi im Schlaf. Das beruhigt ihn merklich. Okay, sagt er. Da kann ich mir das ja wahrscheinlich auch merken. Ich nicke. Und bevor wir gleich starten, erkläre ich dir, wie eine Klopfrunde grundsätzlich aufgebaut ist. EFT gehört, wie gesagt, zu den Klopftechniken. Die Klopftechniken heißen Klopftechniken, weil wir dabei klopfen. Und zwar mit den Fingern einer Hand oder je nach Klopfpunkt auch die Finger beider Hände auf eben diesen Meridianpunkten an unserem Körper. Ich erzähle Sven, dass wir zuerst die Intensität seiner Körperempfindung einschätzen werden, also seiner inneren Unruhe, auf einer Skala von 0 bis 10. 0 bedeutet keinerlei Unruhe, völlige Entspannung. 10 steht für maximale Intensität, also kaum auszuhalten. Das hilft uns, später zu sehen, was sich verändert hat, sage ich. Und manchmal reicht schon ein einziges Standardprotokoll, damit der Körper spürbar anders reagiert. Bevor wir gleich mit dem Klopfen beginnen, gebe ich noch einen kurzen Hinweis. Wenn du zu Hause gerade mitmachen möchtest, unter meinem Blogartikel Innere Unruhe überwinden mit EFT findest du die Abbildung aller Klopfpunkte und das Standardprotokoll mit den einzelnen Schritten. Also dann wieder zu Sven. Ich erkläre ihm, dass wir gleich gemeinsam eine Runde klopfen werden. Ich beginne, ich klopfe bei mir und dann klopft er, also ich, ja, damit er eben sehen kann, wo der Klopfpunkt ist. Er klopft währenddessen auch. Doch bevor wir starten, brauchen wir unseren sogenannten Einstimmungssatz. Das ist ein Satz, der 2 Dinge verbindet. Zum einen benennt er das Symptom, im Fall von Sven also die innere Unruhe. Und zum anderen enthält er eine liebevolle Selbstannahme, die uns während des Prozesses trägt. Die Form des Einstimmungssatzes hat immer dieselbe Struktur. Sie lautet immer, auch wenn, Pünktchen, 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 da setzen wir dann das Symptom ein. Liebe und achte ich mich so, wie ich bin. Mit Sven einige ich mich auf den Satz, auch wenn mich innere Unruhe plagt, liebe und achte ich mich so, wie ich bin. Das fühlt sich für ihn am stimmigsten an. Dann fragt er, eben macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich mit der rechten oder der linken Hand klopfe? Ich lächle, nein, das kannst du machen, wie es sich für dich am besten anfühlt. Und weil EFT so etwas wie das Breitbandantibiotikum unter den Klopftechniken ist, nehmen wir am besten 3 Finger, so erwischen wir den Punkt, den wir gerade beklopfen wollen, auf jeden Fall. Er lacht, dann fragt er, und wie fest soll ich klopfen? Ich erkläre, leicht. Es soll angenehm sein, spürbar, aber sanft. Eher wie ein freundliches Antippen als ein Schlagen. Ich lade ihn also ein, dass ich die Runde anleite und er nachklopft. Während des Klopfens wiederholen wir immer gemeinsam den Einstimmungssatz. Auch wenn mich innere Unruhe plagt, liebe und achte ich mich so, wie ich bin. Wir beginnen am sogenannten Karatepunkt. Das ist der Punkt an deiner Handkante, genau dort, wo, wenn du eine Faust machst, der kleine Finger in die Hand übergeht und so ein paar Falten entstehen. Wenn du dir vorstellst, du würdest einen Karateschlag machen, wäre das die Stelle, die den Ziegelstein trifft. Ich klopfe also und spreche, Auch wenn ich von innerer Unruhe geplagt bin, liebe und achte ich mich so, wie ich bin. Sven klopft mit und wiederholt langsam. Auch wenn mich innere Unruhe plagt, liebe und achte ich mich so, wie ich bin. Dann wandern wir weiter an der Innenseite der Augenbrauen, dort, wo die Braue beginnt, direkt über der Nase. Wieder klopfen wir sanft und sprechen den Satz, auch wenn mich innere Unruhe plagt, liebe und achte ich mich so, wie ich bin. Der nächste Punkt liegt an der Außenseite der Augen, auf dem Jochbein. Auch wenn mich innere Unruhe plagt, liebe und achte ich mich so, wie ich bin. Dann gehen wir zum nächsten Punkt, ebenfalls auf dem Jochbein, direkt unterhalb der Augen. Ich klopfe vor, er folgt. Auch wenn mich innere Unruhe plagt, liebe und achte ich mich so, wie ich bin. Wir machen weiter mit dem nächsten Punkt. Er liegt direkt unterhalb des Schlüsselbeins, dort, wo das Schlüsselbein ins Brustbein übergeht. Ich klopfe und sage, auch wenn mich innere Unruhe plagt, liebe und achte ich mich so, wie ich bin. Sven wiederholt, auch wenn mich innere Unruhe plagt, liebe und achte ich mich so, wie ich bin. Dann gehen wir weiter zum Punkt auf den Rippen, etwa eine Handbreit unterhalb der Brust, senkrecht unter den Brustwarzen. Auch hier klopfen wir gemeinsam, sprechen den Einstimmungssatz, atmen ruhig. Der nächste Punkt liegt in der Achselhöhle, ungefähr eine Handbreit unter der Stelle, an der der Arm in den Brustkorb übergeht. Wir wiederholen den Satz, wir klopfen, wir spüren. Sven atmet spürbar auf. Das kann während des Klopfens immer wieder passieren, dass du Sehnsucht danach hast, wirklich tief aufzuatmen. Dann mach das einfach, das ist ein gutes Zeichen. Das zeigt eben, dass dein Nervensystem runterfährt. Ich füge dann einen Punkt hinzu, der nicht zum klassischen Standardprotokoll gehört, den aber viele meiner Klientinnen und Klienten als besonders wohltuend empfinden. Er liegt unterhalb der Kniescheibe auf der Innenseite, bei der rechten Kniescheibe etwa auf 11 Uhr, wenn du von oben guckst, bei der linken entsprechend auf 1 Uhr. Wir klopfen dort, ebenfalls mit dem Satz, auch wenn mich die innere Unruhe plagt, liebe und achte ich mich so, wie ich bin. Dann wechseln wir zu den Klopfpunkten auf der Hand. Zuerst die Stelle, an der der Daumennagel in die Nagelfalz übergeht, an der Außenseite. Ich klopfe, spreche den Satz, Sven wiederholt. Dann der Zeigefinger, dieselbe Position, wo der Nagel in die Nagelfalz übergeht. Auch wenn mich die innere Unruhe plagt, liebe und achte ich mich so, wie ich bin. Beim Mittelfinger verfahren wir ebenso. Den Ringfinger lassen wir aus und fahren direkt fort mit dem kleinen Finger wieder an der Seite, wo der Nagel und die Nagelfalz aufeinandertreffen. Dann klopfen wir noch einmal den Karatepunkt, also dort, wo beim Faustmachen die kleinen Falten an der Handkante entstehen, und schließlich den Punkt auf dem Handrücken in der kleinen Vertiefung zwischen den Sehnen vom Ring und vom kleinen Finger. Auch hier wieder der Satz, auch wenn mich die innere Unruhe plagt, liebe und achte ich mich so, wie ich bin. Langsam werden die Bewegungen von Sven ruhiger, seine Stimme klingt weicher, sein Atem tiefer. Damit ist unser erster Klopfdurchgang abgeschlossen. An den ersten Klopfdurchgang schließt sich die sogenannte Neuengamut-Folge an. Sie dient dazu, die linke und rechte Gehirnhälfte wieder zu synchronisieren, also Körper, Emotion und Denken in Einklang zu bringen. Dafür bitte ich Sven, den Punkt auf dem Handrücken weiter zu klopfen und dabei Folgendes zu tun. Zuerst kurz die Augen zu schließen, dann die Augen wieder zu öffnen, dann ohne den Kopf zu bewegen, nur mit den Augen nach rechts unten auf den Fußboden zu schauen, dann nach links unten, dann die Augen einmal im Uhrzeigersinn kreisen lassen und anschließend gegen den Uhrzeigersinn. Dann bitte ich ihn, einige Takte eines Liedes zu summen. Er summt Tänzchen klein und schmunzelt. Danach eine kleine Rechenaufgabe. Was ist 3 mal 4 plus 2? 14. Und dann bitte ich ihn, noch einmal ein paar Takte von Hänschen klein zu summen. Damit ist die Neugamut-Folge abgeschlossen. Wir gehen ein weiteres Mal durch alle Klopfpunkte durch, beginnt mit dem Karatepunkt und wiederholen dabei den Einstimmungssatz. Dann noch einmal die Neugamut-Folge. Dann frage ich ihn, wenn du jetzt bei dem Gedanken an die innere Unruhe ihre Intensität auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten würdest, wo liegt sie im Moment? Sven schaut mich überrascht an. Wow, gerade bin ich so viel ruhiger. Nach einer kurzen Selbstprüfung schiebt er nach, vielleicht bei 3. Auf jeden Fall deutlich weniger als vorhin. Ich schlage vor, noch einen Klopfdurchgang zu machen. Er nickt. Nach der zweiten Runde, also nach der zweiten Anschlussrunde, der dritten Runde insgesamt, liegt die Intensität nur noch bei 2. Und das ist ein Wert, mit dem die meisten Erwachsenen gut umgehen können. Deswegen schlage ich ihm vor, es für heute dabei zu belassen. Wie oft sollte ich jetzt klopfen, fragt er. Ich erkläre ihm, dass ich bei akuten Symptomen empfehle, also wie ihm und die innere Unruhe, in der ersten Woche ruhig stündlich zu klopfen. Danach zweimal täglich, morgens und abends, sowie bei Bedarf zwischendurch. Du wirst schnell merken, sage ich, welche Punkte deine Lieblingspunkte sind. Die, bei denen du besonders spürst, dass dein Körper runterkommt, die dir besonders wohltun. Und nach einer kleinen Weile kannst du dich dann auf deine Lieblingspunkte konzentrieren. Wir beenden die Sitzung an dieser Stelle. Sven wirkt ruhig, geerdet, innerlich weit. Und vor allem verfügt er nun über ein Instrument, mit dem er sich bei Bedarf selbst darin unterstützen kann, in die Ruhe zu kommen. Und ich bin wie immer sehr gespannt, was er beim nächsten Mal erzählen wird. Und vielleicht hast du ja beim Zuhören selbst gespürt, wie es auch in dir etwas ruhiger wurde, wie dein Atem tiefer ging, dein Körper weicher wurde. Dann nimm das doch als Einladung, in dieser Vorweihnachtszeit gut für dich zu sorgen und dir etwas zu schenken, das bleibt. Und wenn du dieses Jahr wirklich entspannt Weihnachten feiern willst, hol dir doch mein Freebie, Friedlich unterm Weihnachtsbaum. Darin bekommst du 3 starke ChatGPT-Prompts, mit denen du familiäre Spannungen lösen kannst, bevor sie entstehen. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Und vielleicht ist jetzt ja genau der Moment, dir selbst etwas Größeres zu schenken. Ein 1:1-Coaching mit mir oder eine NLP-Ausbildung bei Wildwechsel. Beides kann der Anfang davon sein, innere Ruhe nicht nur zu finden, sondern zu leben. Tag für Tag, weit über die Feiertage hinaus. Denn der wichtigste Mensch in deinem Leben sollte doch auch ein wirklich schönes Geschenk bekommen. Alle Infos findest du auf meiner Website www.wildwechsel-nlp.biz. Ich wünsche dir, dass du in dieser stillen Zeit nicht vor der Stille fließt, sondern sie als Ort der Kraft vielleicht wiederentdeckst und auf alle Fälle genießt. Bis in 2 Wochen, herzlichst, deine Susanne.